Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Kosmische Energie ist objektiv und subjektiv blau.
Experimenteller Sound, wie er beim Papi Ripa Festival in Hamburg ab heute performt wird. Wir sprechen gleich mit dem Gründer dieser künstlerisch wertvollen, aber nicht bierernst zu nehmenden Veranstaltung. Und wir fragen, ob vier junge Influencerinnen jetzt die Printzeitschriftenbranche retten. Willkommen zum Kompressor. Max Oppel ist im Studio. Hallo. Print liegt ja im Sterben, wissen wir alle. Oder etwa doch nicht. Während die Auflagen der großen Magazine in Deutschland teilweise dramatisch zurückgehen, steigen die Klickzahlen der YouTuber, Instagrammer und anderer sogenannter Influencerinnen. Und jetzt kommt's, die wiederum reanimieren die gute alte Zeitschrift, man glaubt es kaum, extrem personalisiert nämlich, was heute ja zu funktionieren scheint, siehe Barbara oder auch das Magazin von Jerome Boateng. Heute kommt nun Soul Sister an die Kioske, gegründet von vier jungen Influencerinnen, von denen durfte Janina Use die bekannteste sein, Schauspielerin bei Gute Zeiten, Schlechten Zeiten. Als Online-Geschöpf auf Print setzen, dieses Phänomen soll uns Charles Barr erklären, selbst erst 16 Jahre alt, aber Leiter der Social-Media-Agentur Tube Connect Media und außerdem Unternehmerberater. Ich grüße Sie.
Hallo.
Charles Barr, ich weiß gar nicht, ob Sie jemals was Gedrucktes in der Hand gehalten haben. Soul Sister auf Papier, was soll das bringen?
Also ich denke, es geht vor allem darum, das Selbstwertgefühl der Influencer selbst zu steigern, weil eben ein Printmagazin heutzutage so besonders ist, weil alles findet im digitalen Raum statt und man bekommt vielleicht noch eine ganz andere Akzeptanz, wenn man etwas in klassischer, in traditioneller Form auf Papier produziert oder auch herausbringt, wodurch dann selbst die Influencer vielleicht eher ein Gefühl in ihre Community weitergeben von, hey, das ist etwas Besonderes, das ist vielleicht eher Retro, ob es tatsächlich einen Mehrwert bietet, das bleibt zu wünschen übrig.
Und Sie meinen tatsächlich, dass Print die Akzeptanz weiter steigert, auch in der Zielgruppe, also den jüngeren Nutzern?
Also wenn wir uns das Nutzungsverhalten von einem Teenager anschauen, dann kommt er gar nicht mehr in Verbindung mit irgendwelchen Printmedien oder generell linearen Medien, weil alles, was ich nicht dann, wenn ich es haben möchte, auf dem Ort haben möchte, wo ich gerade unterwegs bin,
ja,
das ist irrelevant. Und das zeigt quasi auch so ein Printmagazin, weil die führenden Jugendmagazine, wie zum Beispiel die Bravo, die haben schon damit zu kämpfen, ob ihre Auflagen aufrechtzuerhalten und geben jedes Jahr eigentlich mehr Geld für Werbung aus. Und das zeigt eigentlich, in welcher Form auch in einer gewissen Weise so ein traditionelles Medium nicht mehr erschaffen wird, nur um irgendwie zu zeigen, hey, hier sind die Leute unterwegs, um tatsächlich vielleicht was Besonderes zu schaffen, um mal in der Situation vielleicht etwas zu machen, was außergewöhnlich ist. Und ich glaube, so auch das Magazin, was von den vier Influencerinnen geschaffen wird.
Also das Außergewöhnliche besteht dann zum Teil jetzt schon wieder darin, dass man retromäßig, also was Print geprintet ist, was Gedrucktes herausgibt. Verstehe ich Sie richtig?
Genau. Also es geht eben darum, etwas zu tun, was halt besonders ist, was in der Zielgruppe vielleicht heraussticht. Und genauso wie vielleicht Pac-Man wieder cool ist, überspitzt gesagt, ist vielleicht auch ein traditionelles Medium wie eine Tageszeitung oder ein Magazin, was heutzutage in der Teenager-Zielgruppe eigentlich überhaupt gar nicht mehr beliebt ist. Vielleicht etwas Besonderes, was dann wieder einen Retro-Look erhält.
Also geht es gar nicht auch um eine konkrete verkaufte Auflage als Geschäftsmodell, sondern tatsächlich um Imagepflege?
Ich denke, dass der Verlag oder die Marke, die dieses Magazin rausbringt, sich vor allem davon profitieren wird, dass diese Influencer eben eine sehr große soziale Reichweite haben und diese dann halt vor allem durch die sozialen Medien auf das Magazin übertragen werden. Aber ich denke, hier steht vor allem das Image im Vordergrund und nicht unbedingt die Auflagen, die am Ende durch einen guten Inhalt kreiert werden müssen.
Mhm. Ich weiß, das ist natürlich schwierig, wenn man eine Frage an jemanden stellt, der so jung ist wie Sie, aber warum ist denn eigentlich Personalisierung heute das Gebot der Stunde? Ich hatte ja das Magazin Barbara von Barbara Schöneberger schon erwähnt, dasselbe machen Joko Winterscheid, Jerome Boateng oder auch Eckart von Hirschhausen, weitere werden folgen, eben ja jetzt auch mit Soul Sister. Warum ist dieser Name, warum ist die eine Figur das Ding?
Also was wir halt sehen ist, dass in der Influencer-Perspektive es viel, viel mehr um die Community darum geht, so zu sein wie der Influencer selbst und sich selbst damit identifizieren zu können. Und genau deswegen ist zum Beispiel auch in dem Fall total wichtig, eben ein Magazin rauszubringen, was sich an den Influencer richtet, was so ist wie der Influencer, weil die Community ihn deswegen feiert und cool findet, weil er so seinen eigenen Stil, seine eigene Identität vermittelt. Mhm. Und deswegen funktionieren auch diese personalisierten Magazine so gut, weil man die Persönlichkeiten, die dort repräsentiert werden, zum Beispiel schon sehr gut kennt oder einfach einen persönlichen Bezug zu ihnen hat. Genauso sehen wir aber in der Generation Z, bei den jungen Leuten heutzutage allgemein, eher einen Rückgang der Personalisierung. Man möchte lieber das haben, was alle anderen haben, was Mainstream ist, zu der Gruppe, den Leuten gehören, die vielleicht ein bestimmtes T-Shirt haben, das so total schlicht aussieht und nicht mehr quasi alles individualisieren. Aber die Inhalte der Influencer sind definitiv relevant, wenn sie personalisiert und angepasst sind.
Also zwei widerstreitende Ströme sozusagen. Vielleicht noch, Herr Bahr, Influencer, das ist ja ein sehr zweischneidiges Wort, wie ich finde, weil man ja sich als beeinflussbar dann eben auch selber darstellt. Also wo bleibt der mündige Leser heute?
Beeinflussbar darstellen ist immer ein schwieriges Wort. Influencer gibt es nicht erst seit gestern, das waren früher vielleicht eher die Teenie-Rockstars, was vielleicht heute die Lochis sind, waren früher irgendwie die Backstreet Boys. Und das zeigt eigentlich auch, wie sehr diese Mechanik natürlich authentischer und glaubwürdiger geworden ist, dadurch, dass theoretisch mein Lieblingsinfluencer auf digitalen Medien direkt mit mir interagieren könnte. Aber auf der anderen Seite auch, wie stark diese Mechanik schon seit Jahrzehnten eigentlich vertreten ist und wie sehr man sich halt ein Vorbild nimmt an Leuten, die heutzutage vielleicht mehr von ihrem Leben preisgeben und identifizierbar sind, aber dennoch als Testimonials vor vielleicht 10 oder 15 Jahren schon aufgetreten sind.
Print funktioniert heute schon wieder als Retro-Image-Pflege. Charles Bahr, vielen Dank. Social-Media-Unternehmer und Berater. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Dada lebt, meine Damen und Herren. Neueste Spielstätte für Performance-Künstler zwischen Avantgarde und Spaßgeria ist das Papi Ripa Festival in Hamburg. 4 Tage ab heute findet zum ersten Mal statt. Und einer der Gründer ist Felix Kubin, bekannt als retrofuturistischer Schalk, Klangkünstler und Obskuritätenarchäologe im Bereich Tonaufnahmen. Diese Beschreibung stammt von meinem Kollegen Hartwig Fenz. Hallo, Herr Kubin.
Hallo.
Fangen wir direkt mal mit dem Festivalnamen an. Papi Ripa. Sie nennen das einen quasi palindromischen Propeller. Aber was zur Hölle ist das?
Na, das Wort ist leider kein reines Palindrom. Das wäre ja sehr schön gewesen, sondern da ist ja eine kleine Unstimmigkeit drin.
Moment, Palindrom. Für alle Nicht-Germanisten, Linguisten unter uns.
Ach so, das sind Wörter, die man vorwärts und rückwärts gleichermaßen lesen kann. Sowas wie Otto oder... Auf jeden Fall ist dieses Wort tatsächlich ein ungarisches Wort und das habe ich auf der Straße in Budapest an einer Häuserwand oder an einer Wand von einem Geschäft entdeckt. Da stand sogar Papiri Pari und dann dachte ich, das ist ja ein merkwürdiges Wort und wurde mir dann erklärt, dass das heißt Papierindustriell und das Wort für Papierindustrie ist Papiri Par.
Gut, muss man erst drauf kommen.
Das ist ein lautmalerisch schönes Wort und das ist auch ein Wort, das den Fokus erstmal weglenkt von dem, was bei uns hauptsächlich stattfindet, nämlich Musik, beziehungsweise Musik, die sich irgendwie mit Kunst verknüpft. Und das war so eine Grundidee, dass man erstmal schaut, wie kann man Verschiebungen stattfinden lassen oder wie kann man Grenzen verwischen. Nicht? Der Propeller, wenn er sich schnell dreht, dann sieht man nur noch eine Fläche, eine Spur, ein Muster oder so etwas.
Grenzen auflösen, damit ist dann Bild, Ton, Text und anderes gemeint. Warum brauchen wir das?
Das brauchen wir, weil wir dadurch die festgelegten Denkkrusten aufbrechen. Wir müssen uns ja heutzutage sehr mit ständiger Flexibilität beschäftigen. Insofern ist es vielleicht für manche sogar manchmal angenehm, dass bestimmte Sachen einfach klar sind und festgelegt sind. Aber in der Kunst, also in der forschenden Kunst, zu der ich mich auch zählen würde, auch jetzt, wenn ich mich hauptsächlich mit Musik oder Geräusch beschäftige, aber in diesem ganzen Bereich, finde ich, ist es unheimlich wichtig, dass man immer wieder nach Dingen sucht, die nicht so leicht und so schnell festzulegen sind.
Mhm. Durch im Zeitalter des Konsums nicht ganz einfach. Damit wir es vielleicht nochmal plastisch machen, es gibt ein Highlight im Programm, die Ausstellung Das Qualleninstitut mit DJ-Set Block O Qualle, Lecture-Performance Terz und Tentakel und dem Quallen-Manifest. Und das hören wir uns mal kurz an.
Geh durch die Schule des Gallerts, lern Diaphan zu denken, sabotier das Anthropozän, mach Terz und Tentakel, werde Nesselzelle.
Felix Kubin, wieso die Qualle?
Die Qualle ist das Obsessionsobjekt von zwei Literatur- und Kulturwissenschaftlerinnen aus Düsseldorf, Dr. Verena Mais und Dr. Katrin Dreckmann, die sich irgendwann, die sind auf dieses Thema zufällig gestoßen und haben gemerkt, dass die Qualle ein bodenloses Thema ist, das man sowohl künstlerisch als auch vielleicht sogar literarisch auswerten kann. Und da haben sie sich dann damit beschäftigt, verschiedene Künstler, Musiker, Schriftsteller gefragt, ob sie dazu etwas beitragen können und haben das auch so in Lecture-Performances präsentiert. Das werden sie bei uns auch so machen.
Und dann eben auch ein Qualleninstitut gegründet. Ist vielleicht die Qualle dann auch ein Sinnbild für das, was eben verschwimmt, wo die Ränder eben gar nicht so klar auszumachen sind?
Ja, also die Qualle ist auch ein Sinnbild für ein Wesen, das schwebt, das quasi in der Schwerelosigkeit lebt, das durchsichtig ist, das sehr schnelle Instinkte hat, obwohl es überhaupt gar keine Nervenzellen oder so zentrales Nervensystem hat.
Kleiner Ausflug in die Zoologie. Sie fordern ja auch mehr Kunst in die Musik, mehr Musik in die Kunst. Und vielleicht hören wir dazu eben den Sound des Qualleninstituts. Felix Kubin, was ist das für eine Komposition?
Oh, da müssen Sie die beiden Damen fragen.
Ich meine im Sinne Ihres Postulats, dass eben mehr Kunst in die Musik, mehr Musik in die Kunst gehört.
Na gut, in diesem Fall haben wir jetzt zwei Frauen, die eigentlich aus so einem universitären Forschungszusammenhang kommen und sich dann über dieses Quallenphänomen mit Musik und Kunst beschäftigen oder mit Vortragskunst, so würde ich das nennen. Interessante Sachen entstehen sowieso sehr schnell dort, wo jemand, der ein Talent in einem Bereich hat, das auf einen anderen Bereich anwendet, in dem er eigentlich ein Laie ist. Ich finde, dass dadurch sehr viele tolle Sachen entstanden sind. Man kann sich zum Beispiel in Berlin die ganze Geschichte der genialen Dilettanten anschauen. Die haben ja genau diese Methode benutzt. Das waren ja keine Leute, die keine Ahnung hatten von Kunst oder von Musik, sondern das waren Leute, die die Instrumente, die sie dann benutzt haben, eventuell noch niemals gespielt haben oder beherrscht haben. Aber die wussten, was für einen Ausdruck sie damit herstellen wollen.
Das war in den 80er Jahren. Vielleicht, damit wir nochmal beim Festival selber sind, Sie haben Manu Luis eingeladen, der nach eigenen Angaben im Autoscooter zur Welt kam und experimentelle Chansons mit Science-Fiction, Jazz, Troubadour, Pop, Elektro-Tanz und klassischer Musik im Schleudergang der Tiefsee vermischt. Sind wir fast schon wieder in Richtung Quallen gekommen. Wir haben mal eine Kostprobe. Das, Felix Kubin, erinnert mich tatsächlich an die 80er Jahre, an die genialen Dilettanten. Wie können wir uns da Manu Luis auf der Bühne vorstellen?
Ich glaube, so wie man es jetzt gerade auch hört. Also der kommt mit einem klassisch-minimalistischen Equipment. Mittlerweile kriegt man ja alle möglichen Sounds in sehr wenige kleine Geräte rein. Anders als in den 80ern, muss ich mal sagen. Mhm. Und man kann die schnell miteinander verbinden. Er wird da wahrscheinlich mit einigen klassischen so Soundpads und sowas auftauchen und dann springt er da auf der Bühne rum.
Sie haben ja jetzt dieses, oder Sie gründen dieses Festival, Sie machen es zum ersten Mal. Es sind aber ja andere Zeiten heute als, sagen wir mal, in den 80ern oder Anfang der 2000er. Meinen Sie denn, dass die Deutschen schon wieder so weit sind, das zu verstehen und auch verstehen zu wollen?
Ja, das mit den Deutschen, ich weiß nicht. Also,
sagen wir mal, die Zuschauer, die Besucher, die Zuhörer.
Die Zuschauer ändern sich eigentlich nie. Ich finde, dass im Moment die, sagen wir mal, Toleranzgrenze für Sachen, die schwierig sind, die schwer einzuordnen sind, nicht so hoch ist, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Also die Leute sind im Moment alle sehr so auf, oh, bitte nervt mich nicht. Ich finde, man muss nerven. Ich bin heute Morgen von einer Mücke wachgestochen worden und habe gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Die einzige Nacht, in der ich mich hätte ausschlafen können, da kommt so eine blöde Mücke an. Aber
das Mitte Oktober.
Und das sind wir. Wir sind diese Mücke mit diesem Festival. Wir nerven die Leute so ein bisschen und hoffen aber, dass sie dann morgens aufstehen und dann in die schöne Sonne rausgehen.
Die Mücke, die Blut saugt, aber eben auch Unterhaltung bietet. Felix Kubin, einer der Gründer des ersten Papiripa-Festivals, das heute in Hamburg beginnt. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Spaß nachher.
Dankeschön.
Und zum Ausgang habe ich noch einen kleinen Performance-Schnipsel für Sie vom 75 Jahre alten Schlagzeug-Dandy Sven Åke Johansen, der ebenfalls an diesem Festival teilnehmen wird.
Und nun, meine Damen und Herren, werden Sie live Zeuge, wie Sven Åke Johansson hier mit einem Blasrohr und mit Kichererbsen das Studio beschießt. Er schießt in alle Richtungen auf verschiedene Objekte. Wir ducken uns schon in Angst. Das sind eigentlich Testgeräusche, mit denen man so die Akustik des Studioraums endlich mal zusammenbekommt. Oh, das war ein Pappbecher. Er schießt durch ein blau-weiß gestreiftes Rohr, möglicherweise extra dafür produziert, selbst gebastelt. Jetzt geht der Schuss. Unsere Technikerin Corinna duckt sich. Das Rohr wird jetzt einfach umgedreht. Die Lampe wurde beschossen. Das war die Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Mellinger.
Der Man Booker Prize, der wichtigste britische Literaturpreis, bleibt in diesem Jahr auf den britischen Inseln. Die Nordirin Anna Burns hat die mit rund 57.000 Euro dotierte Auszeichnung mit ihrem Roman Milkman gewonnen. Darin geht es um ein 18-jähriges Mädchen, das den Bürgerkrieg in Nordirland erlebt. Für den Literaturredakteur der Financial Times, Frederick Studemann, ist der 50. Man Booker Prize eine Art Atempause im Streit um seine Öffnung für nordamerikanische Autoren.
Dieser Preis für Anna Burns hat diesen Streit ein bisschen so die Spitze genommen erstmal. Wie mir ein Kritiker gestern Abend sagte, der das Ganze sehr, sehr genau beobachtet, über mehreren Jahren, sagte, es war so eine Art von Homecoming. Und das so back to the roots. Er sagt, es wäre durchaus ein großes Problem, wenn im dritten Mal zufolge ein Amerikaner gewonnen hätte.
Seit mehr als einem Jahr steht der russische Regisseur Kirill Serebrennikov unter Hausarrest. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, staatliche Fördergelder in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. Heute erschien der Theatermacher zur ersten Anhörung vor einem Moskauer Gericht. Nach der letzten Verlängerung seines Hausarrests sagte Serebrennikov:
All das wird gemacht, um uns eine Lektion zu erteilen. Irgendwelchen Patrioten vom Geheimdienst gefallen meine Theaterstücke nicht. Sie meinen, dass die Stücke nicht patriotisch genug, auf irgendeine Weise falsch sind. Deshalb wird auf uns psychologischer Druck ausgeübt. Auf Menschen, die nie kriminell waren, die sich nur mit Theater und Kunst beschäftigt haben.
Er ist der meistgespielte lebende Komponist der Welt, der Este Arvo Pärt. In seiner Heimat wurde für den 83-Jährigen ein neues Zentrum gebaut, das sich seinem Leben und Werk widmet. In Laulasmaa, rund 35 Kilometer westlich der Hauptstadt Tallinn, öffnet es heute zum ersten Mal für Besucher. Das lichtdurchflutete Haus in einem Wald an der Ostseeküste wurde für mehr als 8 Millionen Euro vom estnischen Staat gebaut. Die spanischen Architekten Enrique Subellano und Fuensanto Nieto versuchten, eine Einheit des Gebäudes mit der Landschaft und der Musik Arvo Pärts herzustellen.
Es ist ein Bau mit Rundungen. Er hat keine Ecken und Winkel. Das sorgt dafür, dass man nicht weiß, wo das Gebäude anfängt und wo es aufhört. Wenn es ein Erfolg wird, was ich hoffe, ist es ein Bau, der zur Landschaft von Laulasmaa gehört. Das ist ein ganz besonderer Ort, mit Holz, mit freien Formen, mit Seen, ein horizontaler und vertikaler Raum.
In München ist gestern Abend der Robert-Geisendörfer-Preis, der Medienpreis der Evangelischen Kirche, verliehen worden. 6 öffentlich-rechtliche Produktionen für Radio und Fernsehen teilen sich den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Preis. Den undotierten Sonderpreis der Jury bekam die Hörfunkjournalistin Bettina Rühl für ihre Afrika-Berichterstattung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
Wir schauen gleich, wie Thomas Saraceno das Palais de Tokio in Paris bespielt, und wir spulen die Filme der Woche vor. Nochmals willkommen zum Kompressor. Carte Blanche, also freie Hand für einen Künstler oder eine Künstlerin, heißt es einmal im Jahr im Palais de Tokio. Das ist eine Einladung, die gut 13.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche des Pariser Gegenwartskunstpalastes zu bespielen. Und dieses Jahr hat der Argentinier Tomás Saraceno eingewilligt mit der freundlichen Unterstützung von Spinnen, Feinstaub und viel Luft. Der Titel On Air. Katrin Hondel war für uns dort.
Es liegt was in der Luft. Im Lichtkegel eines Scheinwerfers sehen wir es sogar im sonst dunklen Raum. Staub. Viele, viele kleine Staubpartikel. Die Erklärtafel an der Wand liefert die Zahlen dazu. 25 Milliarden Moleküle finden sich in jedem Kubikzentimeter Luft, heißt es da. Und Tomás Saraceno bringt die Luft zum Klingen. Den vorhandenen Feinstaub hat er mit kosmischem Staub angereichert. Kameras zeichnen Bewegungen und Kollisionen der Staubpartikel in Echtzeit auf. Die Daten werden in Klänge übersetzt. Particular Matters Jam Session heißt die Installation. Wir geben dem Staub eine Stimme, sagt der Künstler. So erforschen wir die Wege und Bewegungen, mit denen wir durch den Staub navigieren. Zum Beispiel jetzt, in diesem Moment, in dem ich spreche. Wenn du den Staub vor mir beleuchten würdest, würde er sich auf eine ganz bestimmte Weise bewegen. Und je nachdem, wie ich Hallo sage, gibt es andere Wellen im Staub. Hallo, das sagt Tomás Saraceno nicht nur zu Menschen. Ihm geht es um ein weitergehendes Bewusstsein dafür, mit wem wir eigentlich zusammenleben. Auch im Museum. Als er in den Palais de Tokio kam, um die Ausstellung vorzubereiten, sei deshalb seine erste Frage gewesen: Sind wir hier allein?
Are we alone? Who is living here?
Wer lebt hier? Wir sind dann mit einer Taschenlampe durchs Museum und entdeckten seine Bewohner. Da gab es faszinierende Spinnennetze in den Ecken. Ganz vorsichtig beleuchteten wir die Arbeit der Spinnen und dann sagten wir uns, wie wäre es, ihnen Mikrofone zu geben, um ihre Vibrationen zu hören. Vielleicht haben sie uns ja etwas zu sagen. Vielleicht gibt es da eine Welt, die wir immer noch nicht kennen. Wir wissen nicht, mit wem wir in unseren Häusern zusammenwohnen. Es ist ein erster Schritt, zu bemerken, dass es auf diesem Planeten etwas gibt, das schon lange vor uns da war. Mehr als 500 Spinnen entdeckte Tomás Saraceno im Palais de Tokio. Arachnophobiker würde es gruseln, aber den Künstler und Architekten Saraceno faszinieren Spinnen schon lange. In seinem Berliner Atelier sind über 300 Webspinnen aktiv. Sie sind sozusagen seine Assistentinnen. Ihre Werke bilden im Palais de Tokio jetzt eine eigenartige, schwebende Landschaft. 76 schillernde Spinnennetze hat Saraceno in der Ausstellung installiert. Zauberhaft schöne Skulpturen auf schwarzen Podesten, spärlich und effektvoll beleuchtet. Hochsensible Mikrofone machen auch hier die Vibrationen der zarten Gebilde hörbar. Webs of Attention nennt der Künstler diese luftige Netzinstallation. Saraceno geht es um mehr als die fragile Schönheit von Spinnennetzen und klingenden Partikeln in der Luft. Die Luft bedeutet für ihn nicht weniger als die Zukunft des Planeten. Schon vor 3 Jahren hat er parallel zur Pariser Weltklimakonferenz ein neues Zeitalter ausgerufen. Ein Zeitalter der Luft, das Aerozän, soll das vom Menschen dominierte Anthropozän ablösen. Saraceno träumt von einem anderen Leben in der Luft, einer neuen Ethik, einem Leben ohne Grenzen und vor allem ohne fossile Brennstoffe, die Luft und Klima ruinieren. Und er arbeitet ernsthaft an der Aerozän-Zukunft. Wie Fliegen allein durch Wind und Wärme möglich werden kann, das experimentiert Saraceno auch zusammen mit Wissenschaftlern vom MIT in Boston oder der NASA. Wir müssen neue Narrative erfinden, ein neues Zusammenspiel der Disziplinen. Manchmal sollte ich aufhören, ein Künstler zu sein. Du solltest aufhören, Journalistin zu sein. Das Gleiche gilt für Wissenschaftler. Denn wir müssen doch anerkennen, dass wir alle, jeder für sich, scheitern in unseren Erzählungen über den Zustand des Planeten und der Lebewesen, die ihn bewohnen. Wer nicht mehr weiter weiß, sollte anfangen, mit anderen zusammenzuarbeiten. In der Ausstellung geht es darum, was daraus entstehen kann.
Faszination für Spinnen, gefangen im Netz. Tomás Saraceno im Palais de Tokio. Das war ein Beitrag von Katrin Hondel hier im Kompressor.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Da geht es heute um einen italienischen Film, der von einer fatalen Freundschaft erzählt, um die neue Komödie von Sönke Wortmann und um politisches Kino aus Portugal. Christian Berndt, über 3 Kino-Neustarts der Woche.
So, gründlich ausspülen. Vorsichtig, sonst brennen ihm die Augen.
Hundefriseur Marcello zeigt seiner Tochter, wie man Hunde wäscht. Er ist als Vater so liebevoll wie als Tierfreund, herzensgut und beliebt in der italienischen Kleinstadt, in der Dogman spielt. Marcello hat nur ein Problem. Er muss seinem alten Freund Simone immer wieder bei dessen Gaunereien helfen. Nach einem Raub geht Marcello sogar unschuldig für ihn ins Gefängnis. Als er wieder rauskommt, wird er von Simone zum Dank auch noch verhöhnt.
Deinetwegen war ich ein Jahr im Knast. Ich hab dich nicht verpfiffen. Weißt du, ich hab mich verändert, kapiert?
Jetzt hab ich aber Angst, Marcelli.
Erst jetzt erwacht Marcellos Zorn und er nimmt grausam Rache. Der italienische Regisseur Matteo Garrone, weltbekannt seit seiner Roberto Saviano-Verfilmung Gomorra, erzählt die Parabel eines Menschen, der in einer schlechten Welt gut bleiben will. Marcello erinnert an literarische Figuren wie Franz Bieberkopf aus Döblins Berlin-Alexanderplatz, die sich für anständig halten, ohne ihre Verstrickung ins Verbrechen zu erkennen. So wie Marcello, der Simone rätselhafte Treue hält. Von dieser zerstörerischen Beziehung erzählt Dogman mit erschütternder Gnadenlosigkeit und bedrückend schön. In den grandiosen Bildern der Betonruinen dieser süditalienischen Küstenstadt spiegeln sich die gescheiterten Hoffnungen einer verfallenden Moderne. Und Marcello Fonte, der für seine Rolle des Marcello in Cannes ausgezeichnet wurde, spielt mit einer verzweifelten Dringlichkeit, die mit Macht in diese zerfallende Welt hineinzieht. In einer sorgloseren Welt spielt Sönke Wortmanns Adaption der gleichnamigen französischen Theaterkomödie Der Vorname. Literaturprofessor Stefan, gespielt von Christoph Maria Herbst, und seine Frau haben Stefans Schwager Thomas mit seiner schwangeren Freundin eingeladen. Thomas lässt die Runde den Namen des künftigen Stammhalters raten.
Fängt mit A an. Alexander.
Kalt.
Andreas.
Origineller.
Asterix.
Arthur.
Attila.
Dann sag's halt.
Adolf.
Stefan ist entsetzt, aber Thomas scheint es ernst.
Ich schrecke vor Hitler nicht zurück, im Gegensatz zu dir. Du machst deinen Adolf erst zu einer Ikone des Bösen, zu einem Mythos.
Indem ich meinen Sohn Adolf nenne, gehe ich den ersten Schritt, um den Mythos Hitler zu zerstören.
Du setzt ein Zeichen gegen Nazis, indem du deinen Sohn nennst wie den größten Obernazi.
Genau.
Es entwickelt sich ein pointiertes Wortgefecht, das irgendwann entgleist. Der schnelle Wortwitz verrät den Hintergrund der französischen Gesellschaftskomödie, aber er zündet nicht. Der ausgedehnte Namensdisput gerät irgendwann zu künstlich. In der Vorlage hat der französische Name Adolf noch eine andere Konnotation, die den Streit nachvollziehbarer macht. Und zu sehr nach altbekanntem Schema sind die Figuren vom liberalen Spießer bis zur von Iris Berben gespielten 68er-Oma gestrickt. Ein Film, der Satire sein möchte, aber mit dem versöhnlichen »So sind Familien halt« Duktus doch in deutscher Komödienseligkeit versinkt. Brennende Aktualität hat der portugiesische Spielfilm »A Fábrica de Nada«. Die Arbeiter einer Fabrik bekommen mit, dass eines Nachts Maschinen wegtransportiert werden. Es stellt sich heraus, dass die Produktion ins Ausland verlegt wird. Über Nacht verlieren die Arbeiter den Boden unter den Füßen und beschließen, die Fabrik zu besetzen. Nach hitzigen Diskussionen entsteht die Idee einer selbstverwalteten Fabrik. Dem Dokumentarfilmer Pedro Pinho gelingt in seinem Spielfilmdebüt das Kunststück, politischen Diskurs und sinnliche Alltagsbeschreibung zum unterhaltsamen Gesellschaftspanorama zu verbinden. Man erlebt die Arbeiter in der Kneipe, beim Fischen oder beim Sex. Als der erste Auftrag kommt, singen sie vor Freude im Chor und der Film wird zum Musical. Fábrica de Nada ist weder Sozialdrama noch Agitationsfilm, sondern eine kunstvolle politische Erzählung. Die rauchgeschwängerten Debatten über den Kapitalismus erinnern an Godards Politfilme der 60er Jahre, die Alltagsbilder an den italienischen Neorealismus. Der Film ist trotz seiner fast dreistündigen Laufzeit verblüffend kurzweilig und bietet die Blaupause für ein zeitgemäßes politisches Kino.
Christian Berndt hat für uns vorgespult, hier im Kompressor, der jetzt zu Ende geht. Mein Name ist Max Oppel, ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.